Also ich merke jetzt gerade, dass die Frage viel mit mir macht. So, kommen gerade ein bisschen die Tränen, weil auch wenn wir danach einfach leer waren, also ich war einfach leer, ich konnte nicht mehr, ich glaube, wie die Spieler auch. Aber das war auch ein emotionaler Kraftakt. Da jetzt weiß ich, was Trainer in der Champions League durchmachen oder auch wenn es dann in die heißen Phasen geht, da habe ich höchsten Respekt vor.
Ein Dorf ist die Welt, Folge 3. Mit U19-Coach Tobias Nubbemeier. Doch bevor ihr ihn hört, muss ich etwas nachholen. Und zwar mich vorstellen. Mein Name ist Konstantin Krüger. Ich leite das Medienmanagement der TSG und darf hier in regelmäßigen Abständen mit interessanten Personen sprechen. Ich hoffe, es gefällt euch. Mehr braucht ihr von mir nicht zu wissen. Jetzt geht es um Tobias Nubbemeier. Viel Spaß beim Hören.
Und damit rein in Folge 3. Hallo Tobi.
Hey, grüß dich Konstantin.
Wie geht's dir?
Gut, hab gerade Rang der ersten und zweiten Mannschaft ein bisschen angeschaut und freue mich jetzt hier bei dir zu sein.
Genau, wir sagen den Leuten mal, wir sitzen in Zuzenhausen im Trainingszentrum und hatten eben schon kurz gesprochen, es ist dir leider nicht immer so möglich, hier auch zu sein, weil ihr seid ein paar Kilometer weiter in Hoffenheim, ne?
Genau, das ist LZ und da ist die Basis für 19.17 Uhr und da haben wir unsere eigenen Plätze und ja, sind froh auch über die Ruhe, die wir dort haben, aber natürlich ist der Weg immer ein bisschen länger nach hier dann.
Bevor wir so richtig einsteigen, wir haben uns natürlich so ein paar Themen zurechtgelegt, wollen ein bisschen nochmal zurückgucken, gar nicht so sehr aber, weil dann geht der Blick nach vorne. Vielleicht kannst du in deinen eigenen Worten dich einmal kurz vorstellen, wer du bist, was du so gemacht hast bislang.
Ja, ich glaube, ich bin fußballverrückter Trainer, der ganz früh angefangen hat, schon mit 16 die U12 zu trainieren im eigenen Verein, wo ich selber noch gespielt habe. Und ja, ich habe dann gemerkt, dass das so mein Leitthema ist in meinem Leben, dieses Trainersein mit allem, was dazu gehört. Gewinnen, verlieren, reflektieren, auch eigene Erkenntnisse zu sammeln, viel Persönlichkeitswachstum, viel auch den eigene Idee mal wieder hinterfragen, weiterentwickeln, andere Menschen in ihr Potenzial zu bringen. Und das ganz umfassend ist die letzten 15 Jahre mein Leben gewesen.
Du hast selber auch Fußball gespielt, oder?
Genau, ich habe auch selber ein bisschen die Oberliga gespielt und habe halt einfach früh schon hatte ich die Chance, Trainer zu werden. Das hat mich halt richtig gepackt, weil ich halt diesen Impact gespürt habe, den ich habe auf die Mannschaft.
Was war da dieser Schlüsselmoment? Wie kam das, dass du dann von dem aktiven Spielen relativ, wie du es gesagt hast, nicht relativ, sondern sehr früh die Trainerlaufbahn eingeschlagen hast?
Ich habe schon einige Sachen gestört, auch als Spieler, wenn dann so endlose Passschleifen gemacht wurden oder so, das war gar nicht meins. Ich bin einfach ein Spieler, ich wollte kognitiv gefördert werden und gefordert werden, wollte immer wieder aktiv Spielform und es war nicht immer so der Fall und habe dann einfach gemerkt, dass ich es lieber selber mache, weil da kann ich so trainieren lassen, wie ich will und dann ist einfach Feuerwerk auf dem Platz und das macht mir Spaß. Und dann habe ich gemerkt, wie mein Herz dabei aufgeht, selber vorzuleben als Trainer. Hatte das Glück, auch gute Trainer zu haben, aber muss ehrlich sein, dass auch dann Verletzungen mich häufiger rausgebracht haben, wenn du dann 3 Monate raus bist. Das passiert ja als Trainer halt nicht. Da kannst du halt immer dabei sein. Dementsprechend war dann der Wechsel recht früh mit Anfang 20. Trotzdem sind natürlich beide Herzen bei mir drin. Also natürlich liebe ich es auch zu kicken und spüre das auch immer wieder mit dabei, weil ohne dieses Gespür könnte man auch kein Trainer sein.
Spannender Punkt, muss ich gleich mal nachhaken. Glaubst du, vielleicht steigen wir da später auch noch ein bisschen tiefer ein, muss man selber gespielt haben und wenn ja, wie gut, um ein guter Trainer zu werden?
Ich glaube, es ist ein Riesenvorteil. Ich glaube nicht, dass es darum geht, wirklich wie gut, sondern dass man sehr hohes Spielverständnis hat. Es gibt ja auch extrem schlaue, gute Fußballer in den unteren Ligen und genauso auch oben. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Erfahrung aus dem Profibereich, die einige mitbringen, Gold wert und ein Wettbewerbsvorteil, würde ich mal sagen. Und da weiß ich aber auch, dass ich dann gerne auch bereit bin, die Extrameile zu machen, um dort die Empathie zu entwickeln, auch gerade für die Profis und auch das zu verstehen, dieses Lernfeld, weil das natürlich eine ganz eigene Schlag ist auch von Mensch und auch ein ganz eigenes Umfeld hat, das sich dort dann kreiert, fast wie so eine Blase. Dort muss man auch als Trainer, muss ich mich dann zurechtfinden lernen und ja, freue mich einfach darüber, immer wieder Wegbegleiter zu haben, die diesen Weg gemacht haben im Profifußball und dass ich von denen viel mitnehmen kann, sodass ich dann empathischer werde, um zu verstehen, okay, wie tickt der Profifußballer, wie kann ich ihn am besten erreichen, wie läuft die Mannschaft, was ich schon sagen kann, aus meiner Beobachtung, ich habe natürlich jetzt von U12 bis U19 alles trainiert, und Profimannschaften bin ich jetzt eher in der Beobachtungstätigkeit gewesen, dass ich da dabei war. Das Team an sich schon gleichen Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Also ob es jetzt Storming, Norming, Forming ist oder wie auch immer. Also das Team an sich funktioniert. Ob jetzt so oder so. Es gibt ja auch diesen, von Phil Jackson gab es mal One Team, One Breath. Soltysis, der ja dann auch viel mit Atemübungen auch gemacht hat.
Ganz kurz, Phil Jackson, Trainer Basketball, genau, Chicago NBA, Bulls,
der
unter Michael Jordan und genau, Scottie Pippen und Dennis Rodman, genau, die ganze Zeit, ne?
Genau, erfolgreichster Basketballtrainer aller Zeiten. Und er hat diesen Satz gehabt, one team, one breath. Und das merke ich einfach, dass Teams an sich eine Eigenart haben, egal ob die jetzt 17 Jahre alt sind oder 35. Und dass mir das richtig viel Spaß macht. Und natürlich wünsche ich mir irgendwann mal auch was prägen zu können, wie zum Beispiel Klopp, der dann auch ein paar Jahre am Stück mit Virgil van Dijk zusammenarbeiten darf und nicht jedes Jahr wieder komplett austauscht der Mannschaft und der alte Jahrgang geht raus und der junge Jahrgang kommt rein. Da war ich schon echt traurig am Anfang der Saison, dass ich ein paar Jungs jetzt nicht mehr auf dem Platz habe. So, das hat mich echt getroffen auch. Da war ich auch, hat schon ein paar Tage gedauert, bis ich das realisiert habe, ey, die Kapitäne vom letzten Jahr sind jetzt nicht mehr da. Und dann kommt halt dann das Neue. So, und deswegen wünsche ich mir schon irgendwann mal so wie dieses Privileg zu haben, was Jürgen Klopp hatte, auch in seinen Ehren zum Teil halt wirklich über Jahre auch Teams prägen zu können und wirklich Beziehungen zu haben, die dann auch 2-3 Jahre am Stück sind. Da freue ich mich einfach sehr drauf, wenn ich irgendwann mal die Chance bekomme, diesen Schritt machen zu dürfen.
Noch einmal zurückgefragt, und weil das dazu passt, das heißt, es gab nie so diesen Moment, jetzt höchstwahrscheinlich auch, dass du sagst, so, ich wäre lieber Spieler als Trainer, ne? Das merkt man ja jetzt schon in deinen Ausführungen, dass das relativ, dass dich dieses Feuer damals dann schon in jungen Jahren so gepackt hat, dass das niemals mehr eine Überlegung war, was anderes zu machen.
Ja, Trainer sein hat natürlich eine, ein bisschen wie bei Herr der Ringe, ist halt wie so ein Machtring, ne? Also du bist halt unglaublich im Zentrum des Ganzen, hat eine unglaubliche Kraft, auch natürlich vor Zuschauern, diese ganzen, dass du die Massen begeistern kannst, dass du Menschen mitreißen kannst, dass wenn der 11 Spieler synchron sprinten oder mit dem Ball spielen, so, das sind natürlich schon Dinge, da muss man ganz ehrlich sein, das hat was mit Macht zu tun. Auch das ist eine extrem krasse Selbstwirksamkeit, die man da spürt. Natürlich gibt es die auch als Spieler, diese Momente, aber als Trainer sind natürlich sehr ausgeprägt. Und dann geht es natürlich um eine große Bewusstseinsfindung auch, okay, wie gehe ich damit um, mit dieser besonderen Stellung, mit dieser hierarchischen Position, die ich als Trainer begleite in so einem Team, die ist nun mal einzigartig, weil ich bin der Chef. Und dementsprechend ist das sehr viel Detailarbeit, dann auch zu sehen, okay, wo bin ich sauber, wo bin ich konstruktiv und wo kann es auch mal destruktiv sein. Und das ist halt ein riesen, ist echt ein Machtfeld, ganz spannendes Feld, aber ist ein Machtfeld,
ja,
wo sehr viel Bewusstsein rein darf, weil sonst bin ich halt unbewusst in diesem Feld und dann kann es sehr destruktiv werden, auch als Trainer.
Mega spannend, also da ist schon so viel drin in den ersten Minuten. Freue mich, dass wir sprechen. Lass mal ein bisschen nochmal zurückschauen. Wir sind jetzt ja Top-Wetter, wir sind alles, die Profis gehen bald ins Trainingslager. Bei euch ist alles schon auch seit ein paar Wochen wieder im Flow. Wir gucken auf die neue Saison, aber ihr habt die erfolgreichste U19-Saison hinter euch gehabt. Ihr habt das Double geholt, hat man natürlich auch bundesweit mitbekommen, so wie es sein soll. Lass uns da noch mal ein bisschen teilhaben. Wie waren so gerade die, wenn es um die Emotionen ging in der entscheidenden Phase der Saison, wenn man so das, ich stell's mir so vor, da wird ein ganzes Jahr drauf hingearbeitet mit den Spielern und wie ist es dann, wenn es dann wirklich in die Tat umgesetzt wird?
Also ich merke jetzt gerade, dass die Frage viel mit mir macht so. Also ich habe echt, ich komme gerade ein bisschen in die Tränen, weil ich glaube, dass diese Review, den habe ich noch gar nicht so richtig gemacht und in den Momenten natürlich das Freiburg-Spiel war hochemotional. Es war eines der krassesten Spiele auch und auch, glaube ich, an das Finale würdig. Also ein unglaubliches Spiel mit emotionalen Auf und Ab und Momentum Changes. Also ein ganz spannendes Spiel. Und am Ende hat man es, glaube ich, auch dann an meinem Post-Match-Interview gemerkt, dass ich sehr gelöst war und da viel frei geworden ist an Energie. Das Dortmund-Spiel am Ende, wir waren echt in der Pause. Ich habe gemerkt, wir sind echt müde noch vom Finale davor. Und dann aber so die zweite Halbzeit dann anzugehen und auch so zu spielen und dann auch durch solche Tore von Paul und Blessing dann einfach das Ding zu ziehen, das war schon eine sehr große Leistung, auch wenn wir danach einfach leer waren. Also ich war einfach leer, ich konnte nicht mehr, ich glaube, wie die Spieler auch. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch noch nicht ganz regeneriert von dieser Saison. Also ich bin immer noch in dem Prozess, einfach das aufzuarbeiten. Und jetzt so wie jetzt gerade, wenn du mich dann fragst, dann trifft es mich schon. Wow, da ist echt was passiert. Aber das war auch ein emotionaler Kraftakt, da diese Spiele in so kurzer Zeit zu spielen. Da jetzt weiß ich, was Trainer in der Champions League durchmachen oder auch wenn es dann in die heißen Phasen geht, da habe ich höchsten Respekt vor, da so das Feld zu halten, da so klar zu bleiben und auch dem so viel Respekt vor diesen Mannschaften, die das dann auch schaffen, bei der EM alle 3-4 Tage so zu performen. Das ist einfach eine eigene Art von Leben in diesen Monaten. Das ist eine ganz eigene Art und ich merke jetzt gerade einfach, wie wie es mich einfach mit sehr viel Freude erfüllt, dass wir das so geschafft haben und dass wir die, wo es drauf ankam, dass wir da waren.
Ja, absolut zu Recht. Also deswegen ist es ja auch so einmalig, dass es einmalig heißt ja, es ist noch nicht passiert. Also von daher natürlich auch nochmal Glückwunsch. Wie muss ich mir das vorstellen, gerade in diesen entscheidenden Momenten, in diesen Spielen? Du hattest höchstwahrscheinlich, nehme ich an, das totale Vertrauen in die Jungs, dass die diese Dinger so ziehen. Ist das denn in allen Momenten immer so präsent bei dir oder holt man sich das nochmal durch Gespräche im Trainerteam irgendwie in so einer Halbzeit, was du jetzt gerade angesprochen hast, wenn es wirklich darum geht, auch nochmal, das hört man ja auch oft, man muss nochmal auf was reagieren, neu justieren und vielleicht nochmal taktisch was ändern, weil das waren dann ja, oder also so stelle ich es mir auch vor, genau diese entscheidenden Momente, ihr kommt dann aus der Halbzeit in den Spielen und dann macht ihr den entscheidenden Turnaround in die positive Richtung.
Ja, ich hatte das Vertrauen in die Mannschaft, dass sie genau das tut, was zu tun ist. Mhm. So, dass sie erspürt, was das Spiel braucht und dass sie sich dementsprechend verhalten. Ich bin kein Typ, der sich dahin stellt und sagt, ja, wir gewinnen sowieso. Auf gar keinen Fall. Das meine ich damit nicht, sondern eher, ich hatte einfach dieses Vertrauen in das, was passieren soll, wird passieren. So, es hätte ja auch sein können, dass wir das erste Finale verlieren und daraus Kraft ziehen für das zweite und dann gewinnen. Es gibt ja ganz verschiedene Geschichten und ich mache es unabhängig von diesem Ergebnis, sondern ich sage einfach, hey, ich lege das in unsere Hände, also des Trainers, der Mannschaft, das Spiel. Und jeder spürt in den Momenten, wenn er angebunden ist, wenn er verbunden ist miteinander, wenn wir synchron sind, wenn wir einen Schwarmintelligenz entwickeln zwischen Trainern und Spielern und Zuschauern, dann entsteht Großes. So, aber ich bin der Letzte, der sagt, ey, ich wusste sofort, dass wir alles gewinnen. Nein, ich wusste einfach, es wird das Richtige passieren. So, und ich hatte viel Vertrauen darin, weil auch eine Niederlage kann mal wichtig und richtig sein. Wir haben zum Beispiel gegen Ingolstadt verloren in der Rückrunde. Das war genau richtig. So, wir hätten nicht gewinnen dürfen. Auf gar keinen Fall unentschieden spielen. Es war mega wichtig, dass wir da verlieren.
Und weißt du sowas? Merkt man sowas schon in dem Moment? Oder ist das so, dass sich das erstmal setzen muss und dann vielleicht auch eine Nacht drüber schlafen muss und dann sagen kann, ja, scheiße, wir wollten das Ding natürlich gewinnen, ist klar, wir wollen immer gewinnen, aber es war zum jetzigen Zeitpunkt richtig, aus welchen Gründen auch immer, gibt es ja auch höchstwahrscheinlich 100.000 Gründe, weshalb es gut ist, ein Spiel zu verlieren. Merkst du das sofort als Trainer?
Boah, müsste ich jetzt mal zurückgehen. Also, ich glaube, dass sich solche Dinge auch manchmal anbahnen, klar, wie zum Beispiel bei dem Ingolstadt-Spiel, das hatte sich angebahnt, dass wir mal wieder verlieren dürfen. Ja, ich spüre natürlich auch, wie ist die Energie auf dem Platz, wie kommt es gerade zustande und Freiburg und Dortmund hatte ich einfach wirklich das Vertrauen. Ich habe einfach, die Energie war da von uns. Wir haben alles reingegeben, alles rausgehauen. Da war einfach so ein großes Vertrauen darin, dass wir alles getan haben. So. Und das dann gibt's ja dieses tolle Buch. Ich weiß gar nicht von wem. Es kann sogar sein, dass es von Phil Jackson ist. Kann auch von jemand anders sein. The score takes care of itself. Mhm. Also, das Ergebnis passt auf sich selbst auf. Da müssen wir nicht drauf aufbauen. Wir müssen jetzt sagen, oh scheiße, wenn wir heute gewinnen oder verlieren oder wir müssen unbedingt gewinnen und wenn wir jetzt den Rekord einstellen, so denke ich nicht. Sondern wenn wir alles raushauen, wenn wir in unserem Element sind, wenn wir synchron sind, dann the score takes care of itself. Und das hat gegen Ingolstadt genauso. Wir waren einfach nicht verbunden, wir waren kein Team. Obwohl wir mehr Chancen hatten als Ingolstadt, war ich froh, dass wir verloren hatten. Da waren viele Kleinigkeiten, da war zum Beispiel ich war emotional ein bisschen drüber an der Seitenlinie, es hat sich dann übertragen und das waren so kleine Momente, wo ich gemerkt habe, wow, Tobi, ist ja lange nicht mehr passiert. Und dann bei den Finalspielen war ich voll da. So, das war auch für mich nochmal eine gute Kalibration, einfach zu sehen, okay, gegen Ingolstadt hast auch du für ein paar Minuten kurz mal die Kontenance oder du hast dich zu was hinreißen lassen, was du eigentlich nicht tust. Das hat auch die Mannschaft affektiert. Und das hat dann auch das Endergebnis. Und dann war es auch nicht verdient, da zu gewinnen. Und das war dann wiederum eine Stärke, die wir dann gezeigt haben in den Finalspielen, dass wir sehr, sehr ruhig waren und sehr klar waren.
Was ist es dann, wenn du sagst, da habe ich was gemacht, was nicht gut war? Ist es dann, du hast zu emotional, glaube ich, eben gesagt, wirst du dann zu laut oder bist du zu unruhig an der Seitenauslinie oder warst du in der Halbzeit nicht so fokussiert in der Ansprache, wie du es vielleicht selber wollen würdest? Wie ist es?
Nee, das kann ich ganz konkret beschreiben. Da war eine Situation, wo wir schießen Tor gegen Ingolstadt und da coacht die Cheftrainerin, die Sabrina Wittmann von der Ingolstadt, hat reingecoacht, Momentum brechen. Also hat ihr Team quasi gesagt, Momentum brechen. Also, dass sie jetzt voll dagegen hauen, weil wir gerade ein Tor gemacht haben. Natürlich war das Momentum dann bei uns. Und dann so, ich sag mal, 45 Sekunden später oder eine Minute später haut einer von Ingolstadt unseren Jungen um. Und dann habe ich halt gesagt, ey, habe ich zum Schiri gesagt, ey, das hat die Trainerin gerade erst reingecoacht. So, das ist doch, siehst du doch hier. So, das war ja mit Ansage. Ja. So, aber ich wusste eigentlich innerlich, das meinte sie damit nicht. sondern sie war natürlich, wollte sie härter spielen, aber sie hat natürlich jetzt nicht gesagt, haut den um oder so. Aber ich habe quasi das genutzt, so ein bisschen auf eine gemeine Art einfach, um beim Schiri was auszulösen. Das war einfach nicht korrekt von mir, weil ich wusste, dass das nicht ihre Energie war. Ihre Energie war, ey, wir müssen jetzt voll dagegen halten und Momentum brechen und so, aber sie hatte, ihre Energie in der Stimme war nicht, ey,
haut den um.
So, das hätte ich ja gespürt. Wenn das so einer sagt, hätte ich wahrscheinlich direkt was gesagt. Und ich habe dann, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, ich habe das dann gegen sie verwendet. Und das war einfach nicht korrekt von mir. Und deswegen, das waren so kleine Momente, wo ich gemerkt habe, wow, das, Tobi, das bist du nicht. Oder du hast dich zu was hinreißen lassen, was ich hätte nicht machen sollen. Dass ich eine Aussage von der anderen Trainerin mit dem Schiri verwende, steht mir nicht zu, dann soll ich es lieber mit ihr direkt klären, wenn ich da wirklich ein Problem mit habe. Ja, und das war dann einfach gut für mich, dass ich habe sie nachher angerufen, habe mich entschuldigt, weil ich es nicht gut von mir fand, so, weil es nicht sauber war, diese Art und Weise der Kommunikation von mir. Und das war mir ganz lange nicht mehr passiert, ewige Jahre. Und da war es mir wieder passiert und dann habe ich gemerkt, wow, Tobi, du bist auch nicht in deiner Mitte gewesen. Du warst nicht klar, weil sonst wäre es vielleicht auch nicht so überkocht. Natürlich bei dem Foul ist dann ein bisschen übergekocht, die Emotion. Weil ich bin dann, habe was gesagt, das hat was ausgelöst, auf einmal sind die Bänke aufeinander und das war nicht sauber. So, ja. Dementsprechend hat sich das auch auf die Mannschaft ausgewirkt.
Irgendwie ein bisschen menschlich. Also ich kann es auf jeden Fall ganz nachvollziehen, das ja. Moment, dass man dann denkt, das Momentum brechen ist gerade, war so gemeint. Okay.
Aber ich wusste ja, es war nicht so gemeint. Ja, aber ich habe es trotzdem verwendet. Ja. So. Ja. Natürlich trotzdem war sie an der Grenze mit ihrem Coaching. Ist ja klar, beide wollen gewinnen. Finde ich auch gut so, dass man richtig gute Gegner hat und richtig gute Trainer, Trainerinnen gegen so. Aber es war, ich wusste ja, es war nicht so gemeint, sondern es war eher so in die eigene Mannschaft und ich habe es halt verwendet.
Wie würdest du dich denn als Trainer beschreiben? Ich habe jetzt schon mal mitgenommen, du sagst, auf dem Platz, auf dem Trainingsplatz muss es brennen, da muss Action sein. Ist, bedeutet das auch, dass das jedes Mal in flammende Ansprachen vorm Spiel oder in einer Halbzeit mündet oder wie bist du da?
Ja, ich glaube, da habt ihr alle das Glück, der Tim Rillinger arbeitet ja gerade an der Dokumentation. Der hat ja echt ein paar Ansprachen, glaube ich, im Kasten. Die wird es ja dann zum Youth League-Auftakt geben.
Ja, können wir uns also, ja schon drauf freuen, ja.
Genau, also das wird, glaube ich, cool. Da bin ich auch gespannt, wie das war, wenn ich es nochmal sehe. Ja. Ich probiere wegzukommen von diesem Verkrampften. Also irgendwelche Zielen nacheifern oder Rekorde aufstellen und versuche wirklich in den Prozess reinzugehen, das, was gerade ansteht, die Augen auf den Weg zu legen. Weil dann automatisch der Weg zum Ziel führt, so. Und das ist eigentlich das, was ich in meinen Ansprachen tue oder auch in meiner Art und Weise oder auch im täglichen. Jetzt gestern zum Beispiel im Training gab es auch eine Situation, wo ich, da ist der eine Spieler mal mit dem Co-Trainer angeeckt. So, das war total gut für mich, weil unsere Mannschaft aktuell sehr lieb ist und das war ein Zeichen für mich in die richtige Richtung, dass ein Trainer endlich mal mit dem Co-Trainer aneckt. So, das fand ich gut. So, und das habe ich dann auch unterstützt oder es gab einen anderen Spieler, der war sauer auf dem anderen. Und hat vor sich hergeflucht, aber es nicht dem anderen gesagt. Das sind halt so kleine Dinge, die aktuell noch nicht, bei uns noch nicht so weit sind. Der Spieler macht es dann mit sich selbst aus, anstatt dem anderen mal eine Hilfestellung zu geben oder einen Arm um die Schulter zu legen oder auch mal vielleicht deutlich zu werden, ey, das reicht gerade nicht, du kannst nicht ständig den Ball verlieren. Und das waren so, deswegen, also da, ich rede gar nicht so über den Bundesliga-Cup, der jetzt morgen vor der Tür steht. Also der wird ja eh auf uns zukommen. Da können wir nicht vorweglaufen. So doof gesagt, ey. Da freuen wir uns eh drauf. Aber das, was ansteht, ist immer das, was täglich ist. Also die Trainingsarbeit, die Konflikte, die da sind. Und da probiere ich, die richtigen Beispiele zu nehmen, dass das Team auf die richtige Fährte geführt wird. Weil ich möchte natürlich, wenn ich jetzt weiß, wir spielen morgen gegen Liverpool um 4:10, möchte ich, dass die Jungs konfliktfähig sind, dass sie einander Feedback geben, dass sie sich coachen, dass sie auch mal aufmucken, dass sie im Zweikampf auch mal eklig sind, auch mal ein taktisches Foul zu richtigen Zeitpunkt setzen, damit sie auch die Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Aber ich gehe nicht hin und sage, ey, wir müssen gegen Liverpool gewinnen, dafür brauchen wir das und das und das. Sondern ich sage einfach, das ist unser Weg hier und Leadership gehört dazu und Persönlichkeitsentwicklung. Und dann wird, glaube ich, das Ergebnis gegen Liverpool sowieso kommen. Es wird genauso kommen, wie wir es brauchen. Wenn wir morgen verlieren sollen, dann wird es so sein. Und wenn wir morgen gewinnen sollen, dann wird es so sein. Und vielleicht teilen wir uns auch die Punkte. Wir werden sehen, aber wir müssen einfach gucken, wo wir stehen. Das wissen wir ja noch nicht. Das ist ja immer das Dankbare bei diesen Spielen. Du weißt ja noch nicht, wo du stehst in der Vorbereitung. Das gibt es dir dann immer so ein bisschen den Kompass.
Muss man eine U12-Mannschaft anders ansprechen als eine U19-Mannschaft?
Ja, klar. Also, du weißt ja, das Empathische ist ja dann, den anderen zu sehen, vor sich und zu sehen, was geht in dem emotional ab. Und es ist natürlich klar, dass in einem 11-, 12-Jährigen andere innere Prozesse abgehen als in einem 18-, 19-Jährigen. So. Und ist ja total wichtig so. Ein 12-Jähriger weint vielleicht auch noch viel häufiger. Was übrigens euch auch im 18-, 19-Jährigen total zugestehen würde, macht nur noch kaum noch jemand. Das ist natürlich dann eine andere Art und Weise der Kommunikation, wenn es dann zu emotionalen Breakouts kommt. Die sind dann, glaube ich, im jüngeren Alter noch mal häufiger da als im älteren. Zumindest kann ich so aus meiner Erfahrung sprechen, dass man da häufiger noch mal wirklich jemanden begleiten muss, für den so die Welt zusammenbricht. Und wenn sie dann in der U19 sind, haben sie halt das schon ein paar Mal miterlebt, dass sie die Welt zusammengebrochen ist, dass sie das irgendwie ein wichtiges Spiel verloren haben oder nicht übernommen wurden oder sonst was. So, und dann sind sie ein bisschen, können damit besser umgehen als in der U12, ist ja klar.
Jetzt hast du auch schon, klang schon kurz an, das Gesicht der Mannschaft und das Gerüst verändert sich ja immer noch mal folgerichtig im Jugend- und Nachwuchsbereich. Wie viele Spieler hast du jetzt quasi abgeben müssen und sind noch mal neu dazugekommen, wenn wir jetzt auf den aktuellen Kader blicken?
Ich habe es nicht gezählt.
Ungefähr? Also redet man da eher über, dass das vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer verstehen, redet man da wirklich nahezu über?
Es sind schon zweistellig. Also es sind jetzt irgendwie, was haben wir, keine Ahnung, ich würde jetzt mal tippen, 12 bis 13 Jungs,
okay, aber
die jetzt weg sind. Ja. Altergänge halt, oder halt auch natürlich mit dem Max, der jetzt direkt bei den Profis ist.
Ja.
Ja, speziell ganz besondere Jungs, die in extremen Vorbildfunktion hatten, die sehr professionell waren und halt extreme Leader. Die sind jetzt halt in der U23 bei den Profis oder beim anderen Verein gelandet. Und ja, das ist natürlich wie so, kannst du dir vorstellen, wie ein Club, der 12 Stammspieler verkauft. Also es waren nicht alle Stammspieler, aber 12 Jungs, die halt eine sehr wichtige Rolle hatten, verkaufen und dann ganz junge dazu holen, die erstmal lernen müssen, wie funktioniert Team und so, und sich den Werten verschreiben und der Spielphilosophie. Das sind so Prozesse, die natürlich anders sind, als wenn man jetzt im Herrenbereich jemanden dazu holt, der schon 100 Bundesligaspiele hat oder sowas. Das ist dann einfach nicht der Fall, ja.
Und nimmst du wahr, die Frage ist, finde ich, auch irgendwie folgerichtig, nimmst du wahr, dass dein neues Team der U19 damit zu tun hat, dass der vorherige Jahrgang oder die vorherige Truppe so erfolgreich war?
Ja, klar ist es so. Also aktuell haben wir natürlich das größte Target beim Bundesliga-Cup, die Mannschaft, die uns schlägt. Die wird feiern bis 3 Uhr nachts, doof gesagt, weil natürlich das ein riesen emotionaler Push ist für so eine Mannschaft, so eine andere Mannschaft zu schlagen, die so viel erreicht hat, auch wenn davon viele gar nicht mehr dabei sind. Das ist dann in dem Moment nicht wichtig. Würden wir ja genauso machen, wenn wir jetzt ein Testspiel gegen Real Madrid spielen und gewinnen, dann wäre das natürlich auch ein brutaler Push. So, das ist einfach so. Das sind diese Momente, die natürlich bei uns so eine Zielscheibe drauf haben, und das möchte ich auch anerkennen. Das ist auch so. Wir sind die Gejagten und da habe ich auch gar kein Problem mit. Aber wir möchten einfach den Blick davon wenden. Also wir werden jetzt nicht die ganze Zeit drauf gucken, oh, wir spielen jetzt mit Druck und so, sondern nee, wir möchten einfach unseren Prozessen vertrauen, sodass wir dann wieder Ende letzten Jahres wieder oben mitspielen können. Das wollen wir schon. Wir wollen wieder oben angreifen, das ist klar. Aber dass wir im Bewusstsein dessen sind, dass das auf den Jungs lastet und auf uns Trainern, aber gleichzeitig auch uns davon befreien können und einfach sagen können, ja, klar, wir werden auch mal wieder verlieren. Und das ist auch total normal.
Eben hast du Leader angesprochen, finde ich auch mega spannend. Aus deiner Sicht, wie viele Leader hat man eigentlich in so einer Mannschaft oder wie viele braucht man?
Es gibt ein tolles Buch von Abby Wambach, hat sie geschrieben, wo sie, also am Ende ihrer Karriere, war ja eine US-Nationalspielerin, wo ich in Amerika war, habe ich das gelesen. Das hieß Leading from the Bench, weil sie halt so alt war, dass sie eigentlich nicht mehr auf dem Platz groß war. So ein bisschen wie Thomas Müller jetzt quasi. Jetzt also einfach nicht mehr so voll aktiv drin, weil man einfach irgendwann nicht mehr so die Kräfte hat, vielleicht auch die Spritzigkeit. Es ist scheißegal, ob du auf der Bank sitzt, ob du auf dem Platz bist. Du kannst immer ein Leader sein, mit deiner Art vorwegzugehen, mit deinen Werten, die du hast. Und da ist zum Beispiel ein großes Prinzip ist für mich Service. Also ist in erster Linie, ich tue etwas, natürlich tue ich alles für mich, das weiß ich. Also ich bin hier, weil ich das ausgewählt habe, hier zu sein, weil ich habe den Vertrag unterschrieben bei der TSG. Die Jungs auch. So, das haben die frei im freien Willen gemacht. Ich mache es für mich, ich erfülle diesen Vertrag, ich bin gerne hier. Aber natürlich gibt es auch eine Dimension, ey, ich mache was für den anderen. Boah, wie kann ich meinen Co-Trainer in die Kraft bringen? Wie kann ich dem noch mehr helfen, sich zu entwickeln? Wie kann ich auf dem Feld, wie kann der Linksverteidiger dem Sechser noch mehr helfen? Und wenn ich anfange, so zu denken, dann entweckt eine Synchronizität und ein Schwarmverhalten, weil dann fangen auch andere an, was füreinander zu machen. Das ist so diese Grundtugend, dieses Service, weil aus Service erwächst dann dieses Synchrone. Weil man fängt, was füreinander zu machen, dann denkt, krass, der hat was für mich gemacht, jetzt gebe ich ihm auch den Ball. So. Und dann entsteht eine Magie. Und wenn eine Magie entsteht, dann das God takes care of itself. So ist quasi, so ist meine Art von Fühlen in dem Ganzen.
Und dann entsteht, anders gesagt, ist wahrscheinlich dann auf, nur wenn das quasi gegeben ist, entsteht das, nicht das perfekte, aber ein sehr, sehr gutes Fußballspiel.
Ja, dann entsteht genau das Spiel, wo die Zuschauer gerne hingehen.
Stichwort Youth League habe ich mir aufgeschrieben, hatten wir eben schon mal. Gibt es da was, wo du dich am meisten drauf freust?
Nee, gibt keins, wo ich mich am meisten drauf freue. Ist einfach das Nonplusultra im Jugendbereich. Und dann haben wir es uns noch selbst erarbeitet. Also wir haben es jetzt nicht, weil die Profis in der Champions League sind wir in der Youth League, sondern wir haben es uns selbst erarbeitet. Und das hat natürlich eine ganz große Dimension. Du hast selber es geschafft, als Verein, als Club, als Mannschaft, als Team, als Trainerstab, die Youth League zu erreichen, weil du die Meisterschaft geholt hast. Das ist ja Wahnsinn. So als TSG Hoffenheim dementsprechend freuen wir uns einmal drauf.
TSG, du hast eben gesagt, man entscheidet das ja für sich selber und im vollen Bewusstsein hier zu sein. So ist es ja auch, so soll es auch sein. Was macht denn die TSG auch gerade im Kontext Nachwuchs, Akademie so besonders aus deiner Sicht? Oder anders gefragt, das habe ich Frank Kramer, der war ja vor dir hier Gast, haben wir auch hier gesessen und gesprochen. Ich habe ihn das auch gefragt, weil ich das einfach interessant finde. Gibt es so eine Art Geheimrezept, warum wir so gut sind, wie wir sind? Denn dass wir so gut sind, wie wir sind, ist nun mal nicht von der Hand zu weisen, weil das zeigen irgendwie alle, nicht nur eure Ergebnisse, sondern das kannst ja die ganzen letzten Jahre zurückgehen. Immer wieder schafft man es da irgendwie so erfolgreich, auch gerade im Nachwuchsbereich zu sein. Gibt es da irgendwas aus deiner Sicht, wo wir vielleicht auch einen Vorteil haben gegenüber anderen? Stichwort hier ein bisschen ländlicher und ruhiger versus Großstadt und so?
Klar, hat das einen Effekt auf die Jungs. Gibt vollen Fokus hier auf Fußball in Zutzenhausen und Hoffenheim, das ist klar. Da gibt es nicht viel anderes. Und natürlich viel Natur. Das hilft auch immer, in die Balance zu kommen. Grundsätzlich ist so, ich habe jetzt bei zwei NLZs in Deutschland gearbeitet und bei einem in Amerika. Das war jetzt ich war in Leipzig, bei Red Bull quasi und dann jetzt hier. Und es waren natürlich zwei Vereine, die für Innovation stehen. Das heißt, die haben sich auch nicht gescheut, einen jungen Trainer eine Chance zu geben. Und das ist natürlich dann wie so ein Sog für junge Trainer. Die wollen dahin. Also Jürgen Nagelsmann war ja zum Beispiel auch in Hoffenheim und in Leipzig. Das ist wie so ein energetisches Zentrum, was dafür steht. Da werden Menschen angezogen, die kommen dahin, die verbringen dort Zeit und dann gehen sie weiter auf ihrem Weg. So, und so nehme ich das wahr in Hoffenheim und auch in Leipzig. Und genauso in Philadelphia. Es ist der einzige Club, der sich Jugendförderung richtig auf die Fahne geschrieben hat in Amerika mit Ernst Tanner. Und auch eine eigene Privatschule, unterstützt von den Graham-Brüdern und so, da ist ganz, ganz viel Geld, das da reinfließt in diese Jugendförderung, Spieler in die erste Mannschaft zu bringen und dann in der MLS und dann weiter zu verkaufen wie Aronson oder McKenzie. Und da bin ich einfach irgendwie, ich sag mal, ich bin an diesen Orten gelandet. Also es kam so, dass die mich angefragt haben, jeweils diese Vereine, und dann bin ich dorthin gekommen. Und ich glaube, das hat eine Bedeutung, dass ich jetzt genau bei diesen drei Standorten war, weil die Hoffenheim ist einer von den dreien, die stehen halt für dieses, also für diesen Geist des Neuen, Mut, was ausprobieren. Obwohl ganz viele Dinge an dir zerren, okay, wir nehmen einen Cheftrainer, der kommt gerade aus Amerika. So, wer hätte sich denn das getraut als NLZ, so mich da als U19 Cheftrainer zu installieren? Das ist einfach ein ganz besonderer Vibe, der hier entsteht. Und natürlich mega familienfreundlich. Meine Family ist gerne hier, ich bin gerne hier. Ich kann mit dem Fahrrad jeden Tag umherfahren zur Arbeit. Was gibt's Besseres?
Ja. Apropos Stichwort USA, habe ich mir auch aufgeschrieben, weil ich es interessant finde. Sag nochmal, wann genau warst du da, wie lange und was hast du da gemacht?
Ja, ich war von 2017 bis 2019 2 Jahre als Co-Trainer in Leipzig und bin danach 4 Jahre nach Amerika zum Ernst Tanner. Der hat mich dort geholt, um die Jugendakademie quasi neuen Spielstil zu etablieren, den ich mir natürlich auch vorher in Leipzig angeeignet hatte. Und war da zuständig, in erster Linie die älteste Jugendmannschaft zu primen, dass die als Vorbild vorweggeht und einen gewissen Spielstil implementieren und alle mitziehen und gleichzeitig natürlich aber auch für Trainer der anderen Altersklassen zur Verfügung zu stehen, falls die Fragen haben und so weiter. Das heißt, ich war dann offiziell auch für die methodische Trainerausbildung zuständig, bin aber ehrlich, natürlich habe ich mich auf mein Team fokussiert. Also die Trainerarbeit war alles, weil ich renne nicht mehr irgendwelchen Trainern hinterher und probiere den Inhalt zu vermitteln oder irgendwie zu sagen, ey komm, wenn jemand Bock drauf hat, habe ich erst letztens gesagt, jeder weiß, wann wir trainieren. Meine Tür ist immer offen, jeder kann vorbeikommen. Aber ich habe aufgehört, wenn jemand nicht hungrig ist, dann will er nichts lernen. Das ist auch okay für mich, weil dann steht er da, wo er steht. Und wenn jemand fragt, dann bin ich der Erste, der sofort sich hinsetzt eine Stunde und Sachen durchgeht und überlegt, und wie kann man das? Und ja, das ist einfach das, was ich da in Philadelphia gelernt habe. Ich hatte zwar diesen Titel, Head of Methodology, aber einfach loszulassen davon und zu sagen, hey, ich mache jetzt nicht irgendwelche Trainersitzungen und Programme und so. Das habe ich dann auch mal am Anfang ein bisschen probiert. Aber einfach zu sagen, hey, nee, die Bock haben, die kommen schon. Wenn es nur zwei sind, Weil um die zwei geht's dann. Weil die verändern die Welt, oft gesagt. Also klingt jetzt so ein bisschen krass. So, aber die beiden werden den Change machen. Also die, nur die beiden sind ja auch offen dafür. Die anderen können es gerade nicht oder wollen es nicht oder gehen einen anderen Weg. Ist ja auch total okay.
Ja.
So, und das habe ich einfach da lernen dürfen in Amerika.
Und dann nach Amerika bist du noch direkt hier nach Hoffenheim, richtig?
Genau. Ich hatte dann echt auch das Glück, dann in Amerika viel echt coole Sachen mitzunehmen. Ah, wir durften ja da auch zwei Titel feiern mit der U17 in der Meisterschaft und dem GA Cup. Das war auch sehr bewegend, gerade der erste Titel. Kann man auch auf YouTube gucken, wahnsinniges Spiel. 2-0 zurückgelegen zur Halbzeit und 3-2 gedreht. Ah, nee, nicht zur Halbzeit, aber 2-0 zurückgelegen, 3-2 gedreht, also Wahnsinn. Das war auch so ein, der Reporter sagte nur Game for the Ages oder sowas. Also wirklich so und solche Spiele, da weißt du, warum du Trainer geworden bist. Also absolute krasse Momente da erlebt. Und das war zum Beispiel einer von diesen. Genau, und dann wollte ich eigentlich Pause machen danach, bin ich ehrlich. Ich hatte eigentlich das auch abgesprochen mit meiner Familie. Meine Eltern wollten das Enkelkind mal sehen. Wir wollten mit meiner Frau, die aus Russland kommt, wollten wir auch mal die Familie besuchen, bevor das Ganze mit der Ukraine war. Und wir hatten einfach Zeit, einfach mal 3 bis 6 Monate wirklich, um das einfach mal quasi Oma, Opa, alle nochmal wirklich Zeit zu verbringen, in Urlaub zu gehen, ein bisschen zu reisen. So, da hatte ich 6 Monate für eingeplant. Ja, und dann, wie das dann manchmal so ist, hat der Jens auf einmal angerufen und sagt halt, er will back to the roots. Der Jens Rasiewski damals mit Rangnick-Fußball. Und er will einen jungen, dynamischen Trainer haben, der das verkörpert. Und da war halt eine krasse Passung. Ich habe da mit meiner Family gesprochen, Frau, und die war halt auch, hatte auch Bock drauf, oft wieder Deutschland. Und dann haben wir uns dazu entschieden. Dann hatte ich halt statt 6 Monaten nur 2 Tage frei und direkt rüber. So, und dann war halt direkt Start. Und dann ging es sofort los und ins Wasser geworfen und schwimmen gelernt und ja, recht zügig dann das Schiff auf Kurs gebracht.
Jung, dynamisch, hast du gesagt, und hier steht, das hatten wir vorher auch noch kurz abgesprochen, dass, weil es irgendwie ein spannender Punkt ist, das Thema Spielphilosophie, wie spielt man so grundsätzlich mit den Mannschaften im Nachwuchsbereich, da hat sich ja auch, glaube ich hoffe, ich bin richtig informiert, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten viel verändert im Zuge der Professionalisierung der Nachwuchsleistungszentren, dass das dann nicht eine Mannschaft jetzt mal nur ganz platt gesprochen hinten drin steht und die nächste Mannschaft im nächsten Jahrgang spielt völlig anders. Erste Frage, wie wichtig ist das für dich, dass es das gibt, und wie viel Flexibilität braucht man als Trainer, beziehungsweise nimmst du dir auch raus zu sagen, okay, wir haben gewisse Eckpfeiler und Leitplanken, aber da drin agiere ich.
Ich glaube, das Glück, was wir hier in Hoffenheim haben, ist, ich kann jetzt ja nur für die kurze Zeit sprechen, die ich da bin, dass wir jetzt mit Jens Rasiewski oder Frank Kramer 2 Leiter hatten, die beide Cheftrainer auch zweite Liga waren und auch wissen, wie Profifußball funktioniert, wissen, wie Trainer funktioniert, auch selber U19 Cheftrainer waren, also einfach Erfahrene. Das sind jetzt keine, die einfach so den Posten bekommen haben, weil sie aus einer anderen Rolle dahin gestüpft sind, sondern wirklich auch Trainer. Das heißt, natürlich wussten die sehr genau und wissen auch noch aktuell der Frank, wie sie Trainer anpacken müssen. Und wie viel Freiheiten die brauchen, weil Trainer brauchen Freiheiten. Und ich glaube, im Zuge dessen ist es natürlich wichtig, sich darüber zu unterhalten, was die Leitung möchte, was die sportliche Leitung möchte, was für einen Fußball verkörpert wird und ob man als Trainer hier der Richtige ist oder nicht. Und damals war halt ganz klar von Jens gefordert, ich will back to the roots, Rangnick-Fußball, volles Marschieren, Angriffspressing, Umschalten nach Ballgewinn, leidenschaftlich. Und das war dann so ein Moment, wo ich gesagt habe, gut, dann bin ich der Richtige, das passt, dann nimmt mich, das passt, so, dann unterschreibe ich gerne. Und das Coole beim Frank war einfach, dass er sich auch sehr damit identifiziert, mit dieser intensiven Art, und gesagt hat, okay, mach das so weiter, ich finde das gut, ich sehe, das läuft, ein Rad greift ins andere, also behalten wir das so bei. Und jetzt ist es so, dass wir da einfach, ich glaube, richtig Momentum entfachen können, auch in der ganzen Akademie, weil natürlich jetzt auch eine Stahlkraft da durchgegangen ist, durch diesen Double-Titel für die Art von Fußball. Und ja, da ist der Frank jetzt gerade dran mit verschiedenen Formaten, das in diese Richtung zu lenken, dass es richtig intensiv wird. Dass, ich sag mal, wenn wir jetzt mal über die Phasen reden, dass wir halt schnell umschalten, dass wir extrem gegenpressen, dass wir aggressiv anlaufen und halt nicht im Dauerlauf, sondern im Sprint. Und natürlich hat dann jeder Trainer die Flexibilität, ob er jetzt im Dreier- oder Viereraufbau oder ob er dann, so, da gibt es schon noch Öffnungen, und ist auch wichtig, es gibt keine Systemvorgaben oder sowas.
Das gibt es nicht.
Nein,
es gibt keine. Das ist auch mal interessant zu sagen für die Leute, dass man nicht irgendwie so ein festgelegtes Schema hat. Man spielt immer 4-2-3-1, 4-3-3. Also so, das gibt es nicht.
Nee, gibt es ja nicht. Würde ja auch den Spielern nicht gerecht werden. Weil dann würdest
logisch eigentlich.
Weil die U17-Spieler sind ja ganz anders als die U16 und die U19-Spieler. Ja. Also du kannst es so machen, aber dann müsstest du, wenn du das machst, es gibt ja Vereine, die das so machen, dann musst du die Spieler aussuchen nach dem System. Weil dann setzt du das System auf eins und nicht den Spieler. So, das ist ja auch okay, aber dann musst du dir halt vorher darüber bewusst sein. Sagst du, okay, wir spielen alle 4-3-3, wir suchen Flügelstürmer, wir suchen eine 9, keine 2, wir suchen 2 Achter, eine 6 und 2 Außen. So, das sind genau die Profile, die suchen wir und das holen wir. Aber das ist halt nicht so, wie es hier ist, sondern hier ist, wir haben richtig gute Jungs, wir holen die Besten, wir wollen die Besten und gleichzeitig wollen wir es natürlich die in ihre besten Positionen reinbringen. Zum Beispiel, als Beispiel der Hennes Behrens letztes Jahr, der hat halt Linksverteidiger gespielt, aber mit Ball eigentlich links vorne. Mhm. Und der konnte das halt ausfüllen, weil er 12,5 Kilometer pro Spiel gelaufen ist. Und das ist aber natürlich ein ganz besonderer Art von Linksverteidiger.
Ja.
So, der hatte dann auch die Spielintelligenz dafür, jetzt als Beispiel. So, und da ist natürlich eine Positionierung, die hätte vielleicht die U17 gar nicht so spielen können, die Art
aber
und Weise.
Aber der kann ja ganz kurz, weil auch mega spannend, der könnte ja in so einem, in diesem anderen Ansatz, wenn dieses festgelegte Schema ist, könnte der höchstwahrscheinlich, der kann ja da gar nicht so spielen, beziehungsweise könnte sich gar nicht so entfalten wie hier. Oder mache ich da den falschen?
Das würde ich nicht sagen. Ich würde es nicht sagen als besser oder schlechter.
Ja.
Der könnte da auch Linksverteidiger spielen. So.
Ja.
Würde sich auch entwickeln. Nur in dem Moment konnten wir halt wirklich auch Sachen auf ihn auslegen, auf seine individuellen Stärken und auf andere Spieler. Und das hat sich dann halt komplementiert mit den Mittelfeldspielern. Also es ist ja nicht nur Hennes, sondern von Dieren bis Flo, bis Max, bis Paul, bis Leo, bis Bless. Das waren ja alles brutale Individualspieler. Jetzt nehmen wir das mal nur die vorne dran. So, dann hatten wir immer noch drei sehr, sehr gute auch hinten, die einfach dann in ihre Power gekommen sind. Aber das ist, ich sag mal, das System hat sich da einfach sehr gut für hergegeben.
Ja.
Also, aber ich will das nicht ausschließen, dass es auch im anderen System möglich ist.
Apropos die Besten, gibt es ein paar Namen, viel schon, du hast schon Jürgen Klopp viel schon, Julian viel jetzt eben auch, Julian Nagelsmann. Gibt es weitere Trainer, wo du immer mal besonders drauf guckst, zum einen im Fußball, aber gerade auch in anderen Sportarten, weil auch Basketball hatten wir schon mit Phil Jackson?
Ich gucke da, wo viel Energie ist, Spirit, wo eine Mannschaft füreinander spielt, wo die richtig geschlossen sind und wo du einfach merkst, wow, das ist ein Team. Das habe ich einfach bei Klopps Teams viel gesehen. Ich finde, Artetas Team geht da in die Richtung. Aber selbst St. Pauli mit Hützel letztes Jahr hat es geschafft, da echt auch eine richtige Energie auf dem Platz zu entwickeln. Solche Teams finde ich spannend. Auch Stuttgart im letzten Jahr. Spannende Energie. Ich fand, wie Thomas Tuchel das häufig hinbekommen hat, richtig Energie zu entfachen. Ich weiß noch, Dortmund, Paris, das waren krasse Stationen auch, wo er da richtig Energie auf dem Platz entfacht hat. Und selbst in Chelsea da, wo das Ding zieht und auch bei Bayern in gewissen Momenten, also die Halbfinalspiele, da ist mir auch das Herz gebrochen, als Neuer den da abklatschen lässt. Und da ist mir auch, also bin ich ehrlich, ich fand, die haben so leidenschaftlich verteidigt. Natürlich kann man sagen, sie hatten irgendwann keinen Ballbesitz mehr und auf links der Vinny Junior hat halt einen Angriff nach dem anderen gesetzt. Das muss man auch alles sagen. Ja, die waren nicht mehr in der Spielkontrolle, aber das war einfach leidenschaftlich und du hast einfach gemerkt, da war eine Truppe auf dem Platz und das tat mir schon auch im Herzen weh, wo Joselu den Abstauber reinmacht. Und trotzdem war es genauso richtig. Real Madrid hat halt so lange gedrückt und sie kamen nicht mehr raus. So. Und dementsprechend war es dann auch folgerichtig, dass sowas passieren kann. Und ja, dementsprechend bin ich da immer so ein bisschen am Zahn der Zeit. Ich orientiere mich natürlich an den Allerbesten. Champions League finde ich spannend. Oder auch Teams, die einfach auf dem höchsten Level sind. Hochgeschwindigkeitsfußball, desto schneller, desto besser, weil du merkst einfach, dass die Chemie, die Magie groß ist. Wenn es schnell geht, wenn die sich schnell finden und wenn das Tempo halt nicht verschleppt wird, indem ich stehe tief und warte nur, dann verschleppe ich natürlich das Tempo, um dann kurz anzuziehen. Aber das ist nicht meine Art von Fußball.
Tobi, vielen Dank. War mega, mega interessant. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Drück natürlich die Daumen, dass das so erfolgreich weitergeht und dass du deinen Weg machst. Danke dir.
Danke auch.